Vielen Dank für die Einladung. Augenblick, ich muss das erstmal ein bisschen zurechtfummeln. So. So. Bevor ich mit der eigentlichen Rede beginne, präsentiere ich euch einen Netzfund. Was heißt Netzfund? Habe ich gestern gekriegt über die Anti-AKW-Verteilerliste. Da steht oben die Überschrift drüber, also Meldung, europäischer Rahmen, deutsch-französische Zusammenarbeit. Kanzleramt will Atomstrom, Wasserstoff aus Frankreich importieren. Ich zitiere weiter: Deutschland werde Pläne zur Anerkennung des Beitrags der Kernenergie zum Klimaschutz in der EU anerkennen und nicht ablehnen. Zudem wolle man sich Atomstrom, Wasserstoff nicht versperren. Jörg Kukies, Staatssekretär im Kanzleramt, sagte in Paris, Deutschland werde den Beitrag der Kernenergie zu Dekarbonisierungszielen der EU anerkennen, nicht ablehnen. Er erklärte weiter, dass Deutschland französischen Wasserstoff importieren werde, der aus Kernenergie hergestellt wurde. Zitat: Wir werden keine Barrieren errichten oder Regeln schaffen, die Wasserstoff aus Kernenergie verbieten oder diskriminieren, betonte Kukies auf einer Podiumsdiskussion. Nur so viel vornab, was das im Zusammenhang mit uns steht, erschließt sich eigentlich uns allen jetzt schon, aber ich werde das jetzt noch ein bisschen ausführen. Ich bitte um die entsprechende Aufmerksamkeit. Gibt auch einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Ich werde versuchen, euch nicht überzustrapazieren, aber ein bisschen Geschichte muss sein. Wir stehen hier, um an das atomare Desaster von Fukushima zu erinnern. Die am 11.03.2011 durch ein Seebeben ausgelöste Kernschmelze in drei japanischen Reaktoren und deren Folgen widerlegte auf grauenhafte Weise eine bis dahin immer wieder postulierte Lüge von der überlegenen Sicherheit westlicher Technologie. Die zuvor, vor Fukushima, einmal gerade 25 Jahre zurückliegende atomare Katastrophe von Tschernobyl wurde immer definiert als sowjetische Katastrophe und Versagen östlicher Technologie. Das ist exemplarisch. Die Geschichte der Atomtechnologie, der zivilen wie auch der militärischen, wir wissen alle, die wir hier stehen, der Zusammenhang ist immer wieder gegeben und ist auch ein Hauptmoment von der Technologiebetreibung. Diese Geschichte der Atomtechnologie ist eine Aneinanderreihung von Lügen und politisch-propagandistisch forcierter Amnesie. Die Lügen sollen über einen skrupellosen Umgang mit Mensch und Natur hinwegtäuschen, die Amnesie unzählige tote und erkrankte Menschen und verseuchte Gebiete vergessen machen. Mensch und Natur wurden einer Technologie geopfert, die nicht nur Macht und Profit garantierte, sondern auch noch die Energiewende massiv ausbremste. Dazu werden meine nachfolgenden Redner und Rednerinnen mehr sagen. Das Lügenmantra von der sauberen, billigen und grenzenlos vorhandenen Energie klingt uns noch im Ohr. Über Jahrzehnte verbreiteter Unsinn, der dazu diente, die Milliardengewinne der Energiekonzerne propagandistisch abzusichern. Auf der anderen Seite von diesem Lügen-Propagandamärchen standen immer wir und wir stehen noch hier. Unser gemeinsamer über viele Jahrzehnte zunehmender Widerstand gegenüber atomaren Anlagen und unsere hartnäckige Aufklärungsarbeit veränderte tatsächlich die Wahrnehmung von atomarer Energie. Das Misstrauen wuchs, die Desaster von Tschernobyl und Fukushima verstärkten den politischen Druck massiv. Atom war nicht mehr mehrheitsfähig. Spätestens nach Fukushima musste die Politik den Versuch unternehmen, den offensichtlichen gesellschaftlichen Dissens und den zunehmenden Protest zu befrieden. Im Sommer 2011 wurde die Stilllegung von 8 Alt-AKWs gesetzlich beschlossen. Die restlichen AKWs sollten bis Ende 2022, wir haben oft genug hier gestanden, in der Zwischenzeit vom Netz. Während Union, SPD, FDP und auch die Grünen damals mehrheitlich zustimmten, verwiesen wir auf die Gefahren des Weiterbetriebs der verbliebenen AKWs, aber auch vor allem auf die weiter ungeklärte Entsorgungsproblematik atomaren Mülls. Wir zweifelten am Wahrheits- und Realitätsgehalt der Stilllegungsabsicht. Wie recht wir hatten, sehen wir heute. Konsequent forderten wir die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen, forcierten den Widerstand gegen unsichere Atommülltransporte und Lager. und wir forderten den Ausbau der Erneuerbaren und die Dezentralisierung der Stromerzeugung. Politik und Großkonzerne setzten jedoch lieber auf konzernabhängige Offshore-Produktion und verschleppten Wind und Sonne. Das Ergebnis ist bekannt. Im Februar 2022 führten der Angriffskrieg Putins und die Drosselung der vom autoritären Regime billig gelieferten fossilen Energie zu einer drohenden Energieknappheit. Diese Verunsicherung, so muss man das, glaube ich, formulieren, kam einigen sehr, sehr recht. Das düstere Szenario eines Energie-Blackouts wurde von der Profilierung bemühter FDP, oppositioneller Union und der AfD populistisch gepusht. Kurz vor der Abschaltung der letzten laufenden AKWs wurde die Fortsetzung des AKW-Betriebs gefordert. Geflissentlich wurde der für die Krise ursächlich verschleppte Ausbau der Erneuerbaren und die Abhängigkeit von fossiler Regimeenergie argumentativ übersehen. Die Troika der atompropagandistischen Parteien FDP, CDU und AfD forderten eine Verlängerung der Laufzeit AKWs über 23 hinaus. Auch der Neubau von AKWs wird immer noch diskutiert. Deshalb stehen wir hier. Die Argumente sind wie gewohnt fadenscheinig und verlogen. So bemüht ausgerechnet der Chef der für freie Fahrt FDP Lindner die deutsche CO2-Bilanz und propagiert Atom. Wir wissen jedoch, Atomkraft ist nicht klimaneutral, weder im Abbau und Transport von Uran noch in der Produktion von Brennstäben, ganz zu schweigen von der Atommülllagerung. Wir stehen hier und machen das der Öffentlichkeit klar. Wenn wir hier nicht stehen würden, würde es niemand sein, der der Öffentlichkeit das klar macht. Unterschlagen werden in der populistischen Pro-AKW-Propaganda wie gewohnt Faktoren postkolonialer Ausbeutung und der Zerstörung von Natur in den Abbaustätten Brasiliens, Namibias, Kasachstans und gesundheitliche Schäden, verursacht durch Kontamination, beginnend im Abbau, der weiteren Verarbeitung bis hin zur Entsorgung durch den strahlungsdauerbedingten Faktor Zeit und Unfälle. In den atomfreundlichen Slogans finden sich natürlich keine Verweise auf die Folgen und Kosten der gestiegenen Leukämieraten in der Nähe von Wiederaufbereitungsanlagen, keine Erwähnung des Gefahrenpotenzials durch kriegerische und terroristische Angriffe, keine auch nur ansatzweise plausible Idee zur Lagerproblematik hochradioaktiven Mülls über Hunderttausende von Jahren. In der aktuellen Energiedebatte trieben vor allem FDP und CDU rot-grün vor sich her. Zeitgleich blieb ganz selbstverständlich ein Tempolimit als sofort wirksame Maßnahme der CO2-Reduktion in der BRD weiterhin ein Sakrileg, am ungebremsten Fahren undiskutierbar und wird auch von keiner der Regierungsparteien gefordert. An dieser Stelle muss man mal ganz klar sagen, ich betrachte die Grüne Partei schon länger als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung. An dieser Stelle einmal eine Klarstellung in Sachen CO2. Wir werden uns nicht als Anti-AKW-Bewegung abspalten lassen von der Klimabewegung. Viele von uns, ich auch, waren selbstverständlich in Lützerath und sagen ganz klar, wir sind eine Bewegung und untrennbar verbunden. Das betrifft auch den Versuch, unsere Bewegung zu diskreditieren und zu kriminalisieren. Deshalb an dieser Stelle auch eine eindeutige Klarstellung. Wer ist in diesem Land und in diesem Zusammenhang eigentlich kriminell? Die, die gegen Kohleverstromung oder gegen Atomkraftwerke protestieren? Oder die Betreiber und Energiekonzerne? Ich bezeichne den Betrieb von Atomanlagen schon lange als Körperverletzung. Eine Körperverletzung, die staatlich bewacht, gefördert und gesetzlich abgesichert ist. Wer atomare Gifte produziert, die Risiken kleinredet, eine ungeklärte Entsorgung über Tausende von Jahren Folgegenerationen aufbürdet, handelt kriminell. Nicht die Menschen, die auf die Straße gehen, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. nicht die Menschen, die in Gor leben, die Kastoren blockierten und die Strecken lahmlegten, nämlich wir, sind kriminell. Wir sind auch nicht gewalttätig, aber diejenigen sind gewalttätig, die die Methode Profit ohne Skrupel staatlich legitimieren und absegnen. Das Gleiche gilt für den Betrieb von Kohlegruben und deren Besetzung. Widerstand ist vielleicht nicht immer legal, aber er ist legitim und notwendig. Ich denke, es kann getrost unterstellt werden, dass es in der Debatte um Laufzeitenverlängerung nicht um die nunmehr auch nicht eingetretene Energieknappheit ging, sondern um Profilierung und Spaltung. Andererseits blieben weder Grüne noch SPD hart, sondern wollten die Debatte vom Tisch. Politischer Zweckpragmatismus und das Dogma eines bedingungslosen Primats der Ökonomie ließen vor allem vormals grüne Postulate Makulatur werden. Verantwortliches politisches Handeln definierte sich einmal nicht mehr an Wahlversprechen, sondern wurde umdefiniert in verantwortungsbewusste Regierungsfähigkeit. Die Folge war ein zum Himmel stinkender fauler Laufzeitkompromiss, der potenziell, und das ist die Gefahr und deshalb stehen wir hier, die Tür für einen Weiterbetrieb von AKWs öffnete. Ein Kotau vor menschenrechtsverletzenden Scheichs und die Schaffung neuer fossiler Infrastruktur inklusive Fracking, all das wurde von Grün abgesegnet. Das werden wir euch nicht vergessen. Das Überbordwerfen von Prinzipien und Versprechungen hat leider eine lange Tradition. Schon der Atomkonsens 2001 war ein fauler Deal. Mit Teilabschaltungen und gedrosselten Strommengen nutzten die AKW-Betreiber damals die im Vertrag angelegte Lücke, um sich an den geplanten Abschaltterminen vorbei in weitere Legislaturperioden zu retten. Unvergessen, und das zitiere ich immer wieder gern, unvergessen, dass in einer Pressemitteilung des Deutschen Atomforums, also der AKW-Betreiber, von 2004 das Engagement der rot-grünen Bundesregierung bei der Umsetzung des Atomkonsens gelobt wurde. So laufe, ich zitiere, der Betrieb der Kernkraftwerke im Großen und Ganzen frei von politischen Störungen. Dies gelte, ich zitiere weiter, insbesondere für die Gewährleistung der Entsorgung der abgebrannten Brennelemente aus den Kernkraftwerken. Eine Verstopfung der Kernkraftwerke infolge nicht abtransportierter, ausgebrannter Brennelemente sei nicht mehr zu befürchten. Besonders gelobt wurde damals ein gewisser Umweltminister Trittin, unter dessen Engagement Zwischenlager an den einzelnen AKWs durchgesetzt wurden. Eine Sache, die uns heute immer noch auf die Füße fällt. Schon damals, könnt ihr noch zuhören, geht's noch? Okay. Schon damals zeigte sich eine grüne Anpassungsstrategie, orientiert nicht an ursprünglichen propagierten Zielen, sondern am Machterhalt. Macht korrumpiert, viel Macht korrumpiert viel und schnell. So fielen Entscheidungen, die Weichenstellungen für die atomfreundlichen Jahre der folgenden Regierungen legten. Neben der Gefahr radioaktiver Unfälle steht der Umgang mit hochgiftigem Atommüll exemplarisch für ein chronisches, bis zum heutigen Tag, Versagen der Politik. Weltweit ist bis heute kein sogenanntes, ich sage immer sogenanntes Endlager. Wir reden von einer Lagerungszeit von Millionen Jahren. Wer da vor einem definitiven Endlager redet, benutzt sozusagen, ja, eine Orwellsche Definition, das können wir gar nicht sagen. Also insofern denkt euch immer die Anführungszeichen dazu. Ja, es gibt weltweit kein Endlager. Ja, über Jahrzehnte diente der politstrategisch als geeignete definierte Salzstock in Gorleben als Entsorgungsnachweis in Deutschland. Bedingungen für den Weiterbetrieb von AKWs, unsicher für die Einlagerung von Atommüll, sicher jedoch als Beleg für die menschengefährliche und verbrecherische Absurdität deutscher Politik. Es brauchte 40 Jahre Protest und Widerstand von uns, von niemand sonst, bis klar war, dass selbst die inzwischen eingerichtete Bundesgesellschaft für Endlagerung den Standort als ungeeignet ausweisen musste. Das zurzeit gültige Standortauswahlgesetz sah dann inzwischen ein Standortergebnis bis zum Jahre 2031 vor, ein nicht umsetzbarer Termin. Auch der nun zurzeit propagierte Termin 2068 erscheint utopisch. Alle wissen, dass die sich damit beschäftigen. Das heißt, nicht nur wir, sondern tausende nachfolgende Generationen werden sich mit den Folgen verantwortungslosen politischen Handelns auseinandersetzen müssen. Atomare Altlasten, 1900 Kastoren, angefüllt mit 10.000 Tonnen hochradioaktiven Gifts, Unmengen mittel- und schwachstrahlender Abfälle. Unübersehbar steigt der Druck der Lagerproblematik. Auslaufende Genehmigungen für die 16 Zwischenlager, fehlende Containments zur Reparatur von eventuell undichten Kastoren. Die Situation gleicht immer noch einem Geisterfahrer in voller Fahrt bei Nebel. Ich will damit sagen, auf die etablierte Politik ist kein Verlass. Es liegt an uns, den Druck aufrechtzuerhalten. Wenn wir am 15. April 23 die letzten drei verbliebenen deutschen AKWs in Lingen, Landshut, Isar und Neckarwestheim endgültig abgeschaltet haben werden, ja, mit den Betreibern, sie werden abschalten müssen, ist dies ein Ergebnis unseres Wirkens und bedeutet einen Grund zur Freude. Aber es bedeutet leider nicht das Ende und den kompletten Ausstieg aus dem Atomgeschäft und damit auch nicht das Ende unserer Aufmerksamkeit und unserer Protestbereitschaft. Die Atomfabriken in Gronau und Lingen sind weiter in Betrieb. Eine Schließung ist nicht absehbar. Im Gegenteil, die Produktion von Brennelementen und die Urananreicherung zur Versorgung internationaler ziviler und militärischer Atomwirtschaft soll sogar ausgebaut werden. Durch den Weiterbetrieb von Gronau und Lingen werden international Pannenreaktoren am Laufen gehalten. Darüber hinaus sichert sich Deutschland die Option eigene Atomwaffenproduktion durch die beiden Atomfabriken. Die Brennelementefabrik ANF Lingen ist im Besitz der französischen EDF-Tochter Framatome. Es besteht eine Kooperation mit dem russischen Atomkonzern Rosatom. Frankreich und Russland werden im Emsland nuklearen Brennstoff für Atomkraftwerke in aller Welt herstellen. Fast unnötig an dieser Stelle zu betonen, dass ausgerechnet der Atomsektor bei den aktuellen Sanktionen gegen Russland ausgenommen wurde. Wir begrüßen an dieser Stelle zeitgleich, demonstrieren woanders auch noch viele Menschen, wir begrüßen an dieser Stelle die Freunde und Freundinnen im Norden, die heute wie wir auf der Straße sind und die Schließung dieser Anlagen fordern. Wenn wir am 15.14. hier vor dem AKW ein Abschaltfest begehen werden, werden wir feiern, aber es wird nicht das Ende unserer Aktivitäten sein. Atomale Strahlung kennt keine Grenzen und insofern geht es auch nicht nur um Lingen und Gronau. Wir sind gezwungen, über den Tellerrand deutscher Abschalterfolge hinauszublicken. Gerade in Frankreich ist ganz klar, wird auf Atom gesetzt. Das Land hat seit Jahren den höchsten prozentualen Anteil an atomar erzeugtem Strom weltweit. Wenn sie denn laufen, die atomgetriebenen Reaktoren, sei es aus Kühlwassermangel oder sei es, weil sie marode sind. 17 französische Reaktoren feiern in den nächsten 10 Jahren ihren 50. Geburtstag. Im grenznahen Bühr, nahe Nancy, wird an einem französischen sogenannten Endlager gearbeitet. Was sicher ist, ist überall die Unsicherheit. Auch die immer wiederkehrenden Meldungen betreffs der AKWs von Saporischschja in der Ukraine erinnern uns daran, welch eine massive Gefahr von Atomkraftwerken ausgeht, besonders in Kriegszonen. Was ist zu tun? Wir hören, es gibt mehr Fragen als Antworten. Vor 48 Jahren, also nochmal ein Rückblick, aber es ist unsere Geschichte, vor 48 Jahren, 1975, besetzten badische Bürgerinitiativen gemeinsam mit vielen Menschen vom Kaiserstuhl und aus Freiburg, aber auch vor allem aus dem angrenzenden Elsass, den Bauplatz des geplanten AKWs in Wiel. Der Bau des AKWs scheiterte letztendlich am gemeinsamen, grenzüberschreitenden Widerstand der Bevölkerung. Es war ein zutiefst beeindruckender Erfolg. Ich war als 19-Jähriger dort auf diesem besetzten Platz und ich habe das nie vergessen. Es war ein beeindruckender Erfolg und ein ansteckendes Beispiel selbstorganisierten Widerstands. Den internationalen Blick und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit brauchen wir auch heute wieder. Ebenso den engen Schulterschluss und die gemeinsamen Aktionen in der Klimaauseinandersetzung. Die Anti-AKW-Bewegung hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Sie hat es verstanden, sich der Kriminalisierung zu widersetzen. Sie ist zu einer sozialen Bewegung geworden, die erbittert, aber nie verbittert, erfolgreich Widerstand geleistet hat. Sie hat eigene Formen der Organisierung entwickelt, unabhängig und kritisch gegenüber staatlicher Reglementierung. Wiel, Wackersdorf und Gorleben stehen hier, um nur einige Beispiele zu nennen, für verhinderte Projekte der Betreiber und für die Entwicklung einer einzigartigen Widerstandskultur. Wir haben gelernt, vor allem der Druck der Straße ändert die Verhältnisse. Atomausstieg ist eben doch Handarbeit. So zeigen doch gerade die Auseinandersetzungen in Sachen Atomenergie versus Ökologie den Erfolg beharrlicher Aktivität. Ich denke, wir können uns an dem Punkt tatsächlich mal auf die Schulter klopfen. Es ist unser Erfolg und unser Ergebnis, dass ein Atomprogramm in einem Land tatsächlich so weit gestoppt werden konnte, wie wir jetzt heute sehen. Aber wir sind, wie gesagt, noch nicht am Ende. Wir als soziale ökologische Bewegung, wir sind die Schrittmacher in Sachen gesellschaftlicher Perspektive, nicht die Parteien. Wir richten uns nicht nach den 5-Jahres-Maximen der Legislaturperioden und nach politisch-ökonomischer Tagespragmatik. Wir orientieren uns nicht nur an dem, was recht ist, sondern an dem, was wir für richtig halten. Es geht in diesem Sinne nicht nur darum, gegen etwas zu sein, sondern wir sagen, wofür wir sind. Abschalten sofort ist notwendig, aber dabei lassen wir es nicht bewenden. Wir arbeiten an einem Umbau der Gesellschaft, in der Mensch und Natur zählt und nicht die Maximen der Ausbeutung, der Vernutzung und der Profitmaximierung. Wir stellen klar, Tschernobyl und Fukushima sind nicht vergessen. Alle Atomanlagen sind hochgefährlich. Weltweit abschalten sofort. Vielen Dank.